ARD Sounds.
Ich gucke hier die ganze Zeit auf die Fensterbank und da steht ein Bild von dir mit deinem Papa.
Ja, das ist ein Bild von mir und meinem Papa und darunter ist ein Zettel mit, da steht drauf, für Marco, ich liebe dich, Papa. Dieser Zettel war zusammen mit seiner Uhr, seiner Kette und seinem Armband in meinem Briefkasten. Ja, ich habe das damals am nächsten Tag nach dem Suizid von meinem Papa aus dem Briefkasten geholt und ich bin nochmal zusammengebrochen, weil, ja, das war, da war für mich klar, es ist einfach wahr.
Ihr habt's gerade schon gehört. Heute wird's hart, aber gleichzeitig auch hoffnungsvoll. Unsere Reporterin Jenny Zimmermann hat zum Thema Suizid recherchiert und Marco kennengelernt, den ihr gerade schon gehört habt. Wenn ihr das Gefühl habt, dass euch das zu heavy ist, hört die Folge doch am besten nicht alleine an. Ich verspreche euch aber, dass wir da Step-by-Step vorgehen und auch drüber reden, wie man aus Suizidgedanken wieder rauskommen kann. Ich bin Annika Frigge und das hier ist der Y-Kollektiv-Podcast für ARD Sounds. In jeder Folge bringen die Y-Reporterin und Reporter eine neue Geschichte mit zu mir ins Studio. Heute mit dabei Jenny. Hey, schön, dass du da bist.
Hi, Annika.
Du hast ja für diese Folge Marco getroffen. Er war selbst von Suizidgedanken betroffen oder ist das noch?
Genau, also Marco hatte selbst jahrelang den Gedanken daran, sich umzubringen. Aber nicht nur, in Anführungsstrichen, das.
Ich habe ja nun 6 Menschen in meinem Leben durch Suizid verloren. Und es ist immer die Frage, hätte man es verhindern können? Oder hätte man es früher merken müssen? Man kann sowas früher merken, aber dafür benötigt man auch schon das Wissen dazu.
Jenny, ich habe Gänsehaut. Marco hat 6 Menschen verloren.
Ja, also mehrere Menschen aus seiner direkten Familie haben sich das Leben genommen, darunter sein Vater, sein Stiefbruder, aber auch Freunde und Bekannte, die hat er in der Klinik kennengelernt, da kommen wir später zu.
Okay, also das ist ein Thema, was sich wirklich durch sein Leben zieht.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ehrlich gesagt habe ich ein bisschen Respekt vor dieser Folge, weil das einfach echt ein krasses Thema ist und ich habe zwar selber nicht so mega viele Berührungspunkte mit dem Thema Suizid. Aber ich merke direkt, dass ich so ein körperliches Gefühl habe hier, während ich mit dir sitze. Und ich erinnere mich noch genau an den Moment, als ein Lehrer bei uns an der Schule reinkam vom Unterricht und uns erzählt hat, dass sich ein Mitschüler suizidiert hat, das Leben genommen hat. Und ich kannte meinen Mitschüler nicht richtig gut, aber trotzdem waren wir alle so schockiert. Und ich erinnere mich auch so genau an dieses Gefühl und die Fragen, die danach entstanden sind von, warum hat er das getan? So, hätten wir was tun können, weißt du?
Ja, ich glaube, irgendwie jeder kennt jemanden, der jemanden kennt. Das ist einfach
voll
so verbreitet.
Ja, und das finde ich auch so krass, weil das ist irgendwie immer noch so tabuisiert, darüber zu sprechen. Und ich merke auch irgendwie selber in Vorbereitung auf diese Folge, dass ich so ein bisschen Angst habe, was Falsches zu sagen, weißt du?
Ja, verstehe ich.
Ich würde gerne von dir wissen, Jenny, wie bist du überhaupt zu dem Thema gekommen? Hast du einen persönlichen Bezug dazu?
Also ich war eigentlich bei einem Filmevent, da ging es um Depressionen. Und da habe ich 2 Sachen gehört, die mich komplett umgehauen haben. Also einmal ist es so, dass bei jungen Menschen zwischen 10 und 25 Suizid die häufigste Todesursache ist. Und dann sterben jedes Jahr in Deutschland 10.000 Menschen durch Suizid. 10.000, das muss man sich mal überlegen, das sind mehr als durch Verkehrsunfälle, Gewalt und illegale Drogen zusammen. Und seit ich diese beiden Sachen gehört habe, hat mich das Thema irgendwie nicht so richtig losgelassen.
Die Hinterbliebenen fragen sich nach dem Suizid ja oft, warum? Warum hat die Person das gemacht? Keinen Ausweg mehr gesehen. Marco kennt das Thema leider aus vielen verschiedenen Perspektiven und kann uns dazu ziemlich viel sagen.
Genau, also er ist Betroffener, aber auch Hinterbliebener und mich haben da vor allem 2 Sachen interessiert. Also wie fühlt sich das eigentlich so konkret ganz genau an, wenn man den Gedanken daran hat, sich umzubringen? Und wie hat Marco am Ende geschafft, da rauszukommen?
Mich würde als allererstes mal interessieren, wie kann ich mir Marco überhaupt so richtig vorstellen?
Also Marco ist 35, hat kurze braune Haare und an seiner linken Hand prangt so ein riesiges Löwentattoo. Also ich sag mal so, stabiles Berliner Original. Und dass er so offen über mentale Gesundheit spricht, hätte ich ihm jetzt nicht als erstes direkt angesehen.
Ihr habt euch ja im Winter getroffen, als es draußen noch so wochenlang mega glatt war, in seiner alten Hochhaussiedlung, wo er in seiner Jugend gewohnt hat.
Also Marco ist am Rande von Berlin aufgewachsen und da treffen wir uns heute zum ersten Mal. Von seiner alten Grundschule aus gehen wir in Richtung Park. Das ist so ein kleines Fleckchen Grün in der Nähe der grauen Hochhausgegend. Und ja, ist ruhig hier. Alle paar Minuten kommt uns mal so ein Spaziergänger entgegen.
Und das ist also dann der Ort, an dem sich sein Vater suizidiert hat, oder? Hat er das selber vorgeschlagen?
Genau, ja. Also Marco möchte, dass wir an den Ort zurückgehen, wo alles angefangen hat, um seine Geschichte zu verstehen und auch ehrlich gesagt, um zu verstehen, wie krass es ist, dass er überhaupt noch hier ist.
Wir sind heute an dem Ort, an dem mein Vater sich das Leben genommen hat.
Wie geht's dir jetzt gerade?
Naja, dadurch, dass ich halt sehr offen darüber spreche, geht es. Es war sehr schwer für mich, hierher zu kommen. Mhm. Und ja.
Wann warst du das letzte Mal hier?
An dem Ort hier direkt, würde ich sagen, vor 3 Jahren.
Ah. Kannst du beschreiben, wann das passiert ist und wie du das erfahren hast?
Es war 2012 und ich bekam einen Anruf, dass mein Vater sich suizidiert hätte. Mein Papa hätte sich das Leben genommen. Mhm. Und ich habe gesagt, ich kann nicht, ich bin auf Arbeit, es ging nicht und so. Mhm. Ja, ich habe das zum Anfang noch nicht so geglaubt. Ich habe meine Oma dann im Hintergrund weinen gehört und habe mir gedacht, das ist kein Scherz, das ist die Wahrheit. Das ist wirklich passiert. Ja, es ist am Morgen noch alles in Ordnung, alles ist schön. Und im nächsten Moment ist wie, dir zieht jemand wortwörtlich den Boden unter den Füßen weg. Es kommt wie ein Loch und du fällst. Du fällst und fällst und niemand hält dich auf. Ich konnte das alles nicht begreifen. Warum tust du uns das an? Was haben wir dir getan, dass du uns hier im Stich lässt? Ich war einfach richtig wütend.
Okay, also das ist ja jetzt über 10 Jahre her. Wie alt war Marco, als das passiert ist?
Also er war da 21 und hat damals in der Sicherheitsbranche gearbeitet. Mhm. Und er hat sich auch viele Vorwürfe gemacht, weil er in der Zeit mit seinem Vater viel gestritten hat und auch von ihm weggezogen ist zu seiner Oma. Ja.
Aber ich habe auch Schuldgefühle gehabt. Ich habe mir gedacht, hätte ich das verhindern können? Hätte ich was merken müssen?
Und wie würdest du dein Verhältnis zu deinem Vater beschreiben?
Das Verhältnis zu meinem Papa war gemischt. Es war ein, ich würde schon sagen, strenges Verhältnis, aber er hat mich geliebt. Mhm. Er hat uns geliebt. Und ich habe ihn geliebt. Und ich liebe ihn nach wie vor. Mhm. Manchmal wünsche ich mir einfach, noch einmal mit ihm reden zu können. Mhm. Ihn noch einmal in den Arm nehmen zu können. Aber das geht nicht.
Ich finde, Marco spricht super reflektiert. Also man merkt, dass es schon auch länger her ist. Und gleichzeitig aber so wahnsinnig liebevoll. Mhm. Das finde ich auch irgendwie, ja, das finde ich sehr rührend, ehrlich gesagt.
Ja. Ja, ich glaube, er hat das schon so ganz gut für sich verarbeitet. Ich habe aber auch gemerkt, mit jedem Meter, wie wir so weiter in den Park gegangen sind, ist er angespannter geworden, irgendwie so ein bisschen nervöser und ist irgendwann stehen geblieben und hat mich dann gebeten, dass wir nicht weiter da reingehen, wo genau es passiert ist.
Was habt ihr dann gemacht?
Also wir sind dann auf dem Gehweg kurz davor stehen geblieben.
Okay, also war es dann doch zu intens für ihn?
Ja, genau.
Ja, verstehe. Wie beschreibt Marco denn die Zeit nach dem Tod seines Vaters?
Ich glaube, es gibt für Marco auf jeden Fall so ein Davor und Danach. Mhm. Und danach ging es für ihn seit diesem Moment an eigentlich nur noch bergab.
Ich habe dann viele, viele Jahre eine Mauer für mich aufgebaut und versucht, immer der starke Marco zu sein. Habe mich natürlich sehr viel betäubt, habe viel gespielt. Habe ich geraucht, getrunken. Gerade wenn ich viel getrunken habe. Ich bin immer wieder in so eine traurige Phase gekommen. Ich würde auch sagen depressive Phase. Es war einfach ein riesiger Schmerz, der einfach nicht wegging. Mhm. Und das hat mich so sehr belastet. Und dann kamen halt noch andere Einflüsse dazu, wie Schulden und Beziehungen und ne, Betrügen und was weiß ich was alles. Und es war halt irgendwann einfach zu viel.
Ja, so geht das dann über 7 Jahre und bei Marco entsteht eine Depression, er sieht keinen Ausweg mehr und irgendwann kommen auch bei ihm Suizidgedanken auf.
Und irgendwann war für mich klar, ich kann nicht mehr. Ich brauche jetzt Unterstützung, weil ich kann diesen Schmerz nicht mehr halten. Es geht einfach nicht.
Wie würdest du das sagen? Also hast du das gemerkt oder?
Es gab eine Person, die zu mir gesagt hat, wenn du so weitermachst wie bis jetzt, dann bist du der Nächste, den wir beerdigen.
Echt?
Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss was verändern. Ich will nicht so enden wie mein Vater und ich werde nicht so enden wie mein Vater.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie so eine Gedanken gehört. Eine der Fragen, mit der du in diese Folge gegangen bist, war ja, wie fühlt sich das überhaupt an, Suizidgedanken zu haben? Konntet ihr auch darüber sprechen?
Ja, also darüber sprechen wir tatsächlich ziemlich lang.
Für mich haben sich Suizidgedanken angefühlt, wie gesteuert zu werden. Als wenn die ganze Zeit jemand in deinem Kopf sitzt, der sagt, du musst dich jetzt umbringen, du musst dich jetzt umbringen. Es ist nicht der Wunsch nach Sterben, wenn du die ganze Zeit daran denkst, es geht nicht mehr. Irgendwann glaubst du daran, dass es nicht mehr geht. Und dann willst du es einfach nur noch beenden, weil du dieses Kämpfen nicht mehr kannst. Es war unaushaltbar so. Es war für mich einfach ein Krieg in meinem Kopf. Man sieht keine Lösung. Also dieser Krieg ist dauerhaft, Tag für Tag. Stunde für Stunde. Und irgendwann denkst du dir so, Mann, das muss doch jetzt mal aufhören. Es muss vorbei sein.
Also würdest du sagen, es ist wie so ein Zwangsgedanke, man kann einfach so, der Gedanke ist einfach so, oder wie, oder?
Du kannst den Gedanken prinzipiell nicht beschreiben.
Ja.
Aber so dieses, Mann, lass mich endlich in Ruhe. Ich will einfach nur noch meine Ruhe. Ich will einfach nur noch meine Ruhe.
Das klingt so anstrengend.
Mhm.
Das klingt so anstrengend, was Marco da beschreibt.
Mhm.
Und für mich ist es auch gerade so ein Aha-Moment. Dieses so, es ist nicht der Todeswunsch, sondern er möchte einfach, dass diese Stimme aufhört im Kopf.
Ja, also ich wollte auch wirklich, wir sind lange auch um diese Frage gekreist, weil ich wirklich verstehen wollte, wie sich dieses Gefühl anfühlt, ne? Suizidgedanken. Und irgendwann kam es uns aber auch so vor, als ob, weiß nicht, man jemandem versucht, eine Farbe lila zu erklären, der blind ist. Man kann sich dem ja irgendwie nur so annähern.
Aber ja, schon mal voll die neue Erkenntnis auch gerade für mich gewesen, dass es da so einen inneren Kampf gibt und man nicht unbedingt sterben will.
Ja, genau. Also es war für mich auch total der Aha-Moment.
Ich habe noch nie gehört, wie jemand beschreibt, wie sich so Suizidgedanken anfühlen. Und ich finde, das zeigt auch, dass wir viel zu wenig darüber sprechen.
Ja, total. Also dabei betrifft es ja so viele Menschen, ne? Also allein in Deutschland stirbt jede Stunde ein Mensch durch Suizid und alle 5 Minuten versucht sich jemand das Leben zu nehmen.
Da frage ich mich natürlich, inwiefern kann man diese Gefühle von Marco denn da auch auf andere übertragen?
Ja, gute Frage. Dazu bin ich zum Berliner Krisendienst gefahren und habe mit Viktor Michnev gesprochen. Er ist Psychologe und berät Menschen in psychischen Krisen.
Eine Lebensmüdigkeit ist gar nichts Unübliches. Also das ist was, was viele Menschen mal irgendwie haben. Wenn es allerdings Menschen schlecht geht, also finanziell, gesundheitlich, sozial, dann wird Suizidalität begünstigt. Je fortgeschrittener die psychische Belastung und psychische Erkrankung bei einem ist, desto aufdrängender ist es. Genau, das kenne ich eben auch von Klienten und Klientinnen, die sagen, ich habe den und ich möchte nicht sterben, ich möchte keinen Suizid begehen, aber ich bin mir nicht sicher, wie lange ich noch das aushalte, diesen Kampf gegen diesen Gedanken.
Okay, also damit ich es richtig verstehe, man hat nicht einfach so aus dem Nichts Suizidgedanken, ne? Sondern man hat eine sehr schwierige Lebenssituation und dann setzt sich da zum Beispiel eine Depression drauf, die die Wahrnehmung total verändert und deshalb fühlt sich alles so ausweglos an.
Genau, ja, also man kann dadurch quasi keine Lösung mehr sehen und die Probleme wirken so unlösbar und dadurch verstärken sich dann diese Gedanken an ein Lebensende.
Was sind das dann für Probleme? Also wodurch steigt auch dieses Risiko?
Also sind meist verschiedene, ne, biologische, soziale und psychische Faktoren, die da zusammenkommen. Zum Beispiel eine körperliche Krankheit oder Leben in Armut, Leben in Einsamkeit. Und nicht immer, aber fast immer eine psychische Erkrankung. Und bei allen davon ist tatsächlich das Suizidrisiko erhöht. Vor allem bei Depressionen, aber auch Sucht und Schizophrenie zum Beispiel.
Das heißt aber, in den meisten Fällen ist es kein lang gehegter Todeswunsch, sondern ein akutes Leiden.
Genau, ja. Also das ist wichtig. Dieses Leiden ist behandelbar. Und das sieht man auch daran, dass zum Beispiel 70% der Menschen, die einen Suizidversuch mal überlebt haben, keinen weiteren mehr unternehmen.
Also die allermeisten Menschen befinden sich also in einer psychischen Notfallsituation und die kann tödlich sein, wenn man nicht rechtzeitig handelt oder Hilfe bekommt.
Genau. Also deswegen sind zum Beispiel auch Umbauten an Hotspots eine der wirksamsten Präventionsmaßnahmen. Zum Beispiel Zäune an Gleise bauen, Absperrungen in Hochhäusern und so weiter.
Zurück zu Marco. Er hat gemerkt, dass er Hilfe braucht und ist in eine Klinik gegangen.
Genau, also 2019 war das 7 Jahre nach dem Suizid seines Vaters. Und er ist dann für 7 Wochen in eine psychiatrische Klinik gegangen.
Und hat dort eine entscheidende Erkenntnis.
Genau, er findet durch den Arzt dort raus, dass seine Mutter in der Schwangerschaft getrunken hat. Und daraus resultiert das Syndrom FASD, heißt fetale Alkoholspektrumstörung, schwieriges Wort. Und ist auch was, was Risiko für Suizide erhöht. Also man ist anfälliger für Depressionen und hat auch zum Beispiel Probleme mit Impulskontrolle.
Das war ja für ihn wahrscheinlich auch voll der wichtige Baustein, um sich selbst zu checken, oder?
Ja, also ich glaube, es hat für ihn total viel erklärt. Und nach der Klinik ist Marco erstmal stabil. Er kommt ins betreute Einzelwohnen, das heißt, er wohnt alleine, wird aber von einem Sozialarbeiter im Alltag unterstützt. Ne? Also zum Beispiel bei Briefen, Arztterminen und in gemeinsamen Gesprächen.
Aber das Thema hatte sich für ihn damit noch nicht erledigt.
Für Marco ging der Kampf gegen die Depressionen und Suizidgedanken erstmal weiter. Immer wieder kommen nämlich auch Themen von früher auf. Mobbing in der Schule, Gewalt in der Kindheit, der Tod seines Vaters. Und dann kam ein Medikamentenwechsel und ein Jahr später, also 2020, sind die Suizidgedanken zurück wie nie zuvor.
Wie kann ich mir das genau vorstellen?
Also bei Marco wird aus der Idee, sag ich jetzt mal, eine Handlung und er läuft wirklich durch die Straßen und scannt schon, von welchem Hochhaus er springen könnte.
Wir wissen ja jetzt, dass er es nicht getan hat. Was hat ihn davon abgehalten?
Also eigentlich gar nicht was, sondern wer hat ihn abgehalten? Marco hat im betreuten Wohnen seinen Sozialarbeiter kennengelernt, Simon Oppel.
Die Beziehung zu Herrn Oppel ist für mich vom sehr großen Wert, weil ohne Herrn Oppel würde ich jetzt nicht mehr leben.
Also der Sozialarbeiter Herr Oppel hat Marco also das Leben gerettet.
Ja, genau. Und wir erfahren auch gleich, wie. Ich habe die beiden nämlich zusammen getroffen. Ich hole die zwei also bei Marco ab und wir gehen jetzt zusammen zur Notaufnahme. Das ist genau der Weg, den sie damals auch gegangen sind, als Marco kurz davor war, sich umzubringen.
Kannst du uns mal mitnehmen in diesen Moment?
Ja, also wir fahren mit der Bahn und kommen jetzt an so ein Berliner Klinikgebäude an. Das ist ein riesiger Komplex aus Klinikgebäuden und davor ist so ein idyllischer Brunnen.
Also ich bin hier halt auch öfters, wenn es mir nicht gut geht. So, dann das ist halt auch so mein Kraftort. Ah. Ja, hier ist die Notaufnahme und hier hat alles damals begonnen.
Und kannst du beschreiben, also hat Herrn Oppel sozusagen das rausgespürt oder hast du es ihm erzählt oder?
Naja, ich habe ja zum Anfang, wir hatten einen gemeinsamen Termin und ich habe in der Küche gekocht gehabt und habe ganz normal mit ihm geredet und habe gesagt, nee, ist alles gut und ist alles wie immer. Aber habe dann halt irgendwann, nachdem Herr Oppel mich dann gefragt hat, ob wirklich alles in Ordnung sei, mich irgendwann geöffnet und habe ihm dann von meinen Plänen erzählt. Und ich hatte halt einfach Angst, nicht mehr ich zu sein, mich nicht mehr zu steuern zu können.
Also ich weiß das auch noch ziemlich genau, wie das so war. Genau beim Kochen war das, wo ich ja irgendwie einfach dann gespürt habe, dass irgendwas nicht stimmt. Und als er dann, also ich hatte auch das Gefühl, dass er sich dann ja, gerne geöffnet hatte. Das war richtig so befreiend, hat man gemerkt. Und ja, da war dann auch gar keine Diskussion. Da haben wir dann entschieden, gemeinsam zur Rettungsstelle zu gehen.
Was waren deine Gedanken, als du dann hier hingekommen bist?
Ich hatte Angst, weil ich nicht wusste, was mich erwartet. Ich wusste nicht, wie lange bleibe ich da drinne. Mein Gedanke war, okay, jetzt habe ich alles verkackt. Ja, das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe versagt. Ich habe mein Leben nicht mehr unter Kontrolle.
Also, ich muss erst mal meinen Hut vor allen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern ziehen und vor allem vor Herrn Oppel, weil er hat ja Marco darauf angesprochen, als er gemerkt hat, ich bin mir nicht sicher, ob es ihm wirklich gut geht. Mhm. Und damit hat er einfach sein Leben gerettet.
Ja.
Was ist dann passiert? Also Marco wurde dann eingewiesen?
Genau, also diesmal kommt Marco aber nicht auf eine offene Station, sondern auf eine, wie er sagt, geschützte Station in einer Klinik.
Du hast wie eine Schutzglocke um dich herum. Du siehst, in der Klinik sind so viele andere Menschen auch, denen es ähnlich geht wie mir selbst. Und das hat mir im Endeffekt geholfen, von dem Gedanken wegzukommen. Ich bin hier nicht alleine. Und das verändert etwas in dir. Du bekommst dort Medikamente, wo du merkst, dass dein Roboter, der die ganze Zeit ackert, ruhiger wird.
Diesmal kommt Marco für 6 Wochen auf Station und wird dort auch mit Medikamenten behandelt und erstmals richtig eingestellt.
Ich finde, das zeigt auch nochmal, wie wichtig so professionelle Hilfe ist, ne?
Total, also für die richtige Behandlung. Und ich glaube, für Marco ist das auch so ein Sicherheitsnetz von dem Betreuer und seinem Arzt, die für ihn bis heute beide eine ganz wichtige Rolle spielen und auf die er immer zurückgreifen kann.
Das ist echt richtig schön zu hören. Das heißt also, sein Arzt verschreibt ihm auch heute noch regelmäßig Medikamente?
Genau, also der schaut, wie ist die Belastung gerade bei ihm, verschreibt Medikamente. Und ich habe Marco auch noch mal zu diesem Arzt Dr. Björn Kruse, der ist Neurologe und Psychiater, begleitet, um einfach mal zu sehen, wie läuft so ein Treffen denn ab.
Mhm. Hallo. Ja, vielen Dank.
Wir sind jetzt in der Berliner Praxis in einem Behandlungszimmer und darin steht ein großer Tisch, in der Ecke steht eine Liege.
Wie ist das mit Suizidgedanken im Moment?
Aktuell habe ich keine Suizidgedanken, auch keine Pläne oder irgendwas, also das ist okay. Na, Gedanken, dass es manchmal besser wäre, nicht mehr da zu sein, gab es schon, aber mir ist bewusst, dass ich jetzt nicht irgendwelche Handlungen begehe, sondern vorher dann schon weiß, wo ich hingehen kann.
Hatten Sie auch schon überlegt, wie Sie es machen würden oder war... Wie Sie sagen, einfach nur der Gedanke, Mensch, nicht mehr da sein, wäre jetzt auch eine Alternative.
Jetzt in der letzten Zeit, nein, hatte ich keine Pläne.
Ja, mich hat total überrascht, wie direkt Dr. Kruse Marco auf diese Suizidgedanken angesprochen hat, weil ich finde, man ist das einfach gar nicht gewohnt. Und generell fand ich auch die Dynamik zwischen den beiden super schön.
Mir bedeutet da, dass ich mich nicht schämen muss, wenn es mir nicht gut geht, dass er mir zuhört, ohne zu urteilen. Ich bin unfassbar dankbar, dass ich Herrn Dr. Kruse habe und wünsche mir für jeden Menschen, der irgendwie struggelt oder dem es nicht gut geht, dass er so einen tollen Arzt hat wie ich.
Ich finde, man merkt daran nochmal, wie wichtig so einzelne Menschen für Menschen sind, die Suizidgedanken haben. Und vor allem dieser Faktor von, ich muss mich vor Herrn Kruse nicht schämen.
Ja, total. Also ich fand es auch, wie gesagt, überraschend, dass sie so offen gesprochen haben, aber irgendwie auch so, ja, zeigt halt einfach, dass das kein Tabuthema sein sollte.
Und wie blickt Marco heute auf die ganze Sache zurück? Also ist er froh, dass Simon im richtigen Moment an der richtigen Stelle war?
Wir sind dann wieder bei Marco zu Hause und ich habe ihn einfach das mal genauso gefragt.
Die Frage kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Und all das, was ich in den letzten Jahren erleben durfte und konnte, das hätte ich alles nicht erlebt mehr. Es ist immer noch nicht alles rosig und es gibt immer noch Krisen bei mir. Aber ich weiß, wo ich hingehen kann, wenn es mir schlecht geht. Und ich weiß, dass ich es wert bin zu leben, dass es wert ist, zu leben. Ich lebe. Und dafür bin ich sehr dankbar.
Ich glaube, Menschen wie Marco können Menschen, die gerade in so sehr düsteren Orten gedanklich sind, so richtig viel Hoffnung geben, dass es halt besser werden kann. Ne? Was denkt er denn heute auch über den Suizid seines Vaters?
Ich glaube, dass durch den eigenen Kampf gegen diese Suizidgedanken bei Marco nach der Wut und Schuld irgendwann auch so ein bisschen Verständnis für den Vater gekommen ist.
Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich bin dankbar dafür, dass mein Vater sich damals das Leben genommen hat. Denn ohne ihn wäre ich nicht hier, ohne ihn wäre ich nicht da, wo ich jetzt stehe. Und ohne ihn hätte ich mich niemals mit diesem ganzen Thema auseinandergesetzt. Und ohne ihn hätte ich mir wahrscheinlich auch nie die Hilfe geholt.
Also es war auf jeden Fall für Marco ein langer Weg. Er spricht jetzt mit ExpertInnen und PolitikerInnen offen auf Social Media oder hält Vorträge bei Veranstaltungen für Betroffene, aber auch damit wir als Gesellschaft anders über Suizide reden.
Viele Menschen denken, dass es ja sehr egoistisch ist, sich das Leben zu nehmen. Oder viele werden verurteilt. Mich nervt es, dass Menschen immer noch sagen, es ist Selbstmord. Mord ist eine Straftat und Suizid ist keine Straftat. Es ist einfach stigmatisierend.
Das wusste ich gar nicht.
Mhm.
Das ist auch nochmal voll der wichtige Punkt, am Ende zu sagen, dass das Wort an sich schon das, was viele Menschen dafür benutzen, eigentlich nicht das Richtige ist. Ne?
Ja, stigmatisierend, ja.
Ja. Jenny, danke, dass du uns Marcos Story heute mitgebracht hast. Ich habe ganz viel heute gelernt. Was nimmst du damit raus?
Also ich habe mitgenommen, dass wir lernen können, über Suizid zu reden.
Ja, voll.
Also am Anfang hatte ich noch total die Berührungsängste. Und mit den Gesprächen hat sich das so ein bisschen verändert. Und am Ende fiel es mir viel leichter, darüber zu reden.
Mir fiel es auch richtig schwer. Und jetzt merke ich so, wie wichtig das ist, nochmal so die Erkenntnis, sowohl beim Betreuer als auch bei dem Psychiater, offen darüber zu sprechen und auch offen anzusprechen.
Genau, total. Das hat mir auch nochmal der Psychologe vom Krisendienst bestätigt. Es fällt zwar erstmal schwer, aber man soll unbedingt nach diesen suizidalen Gedanken fragen und alles, was damit zusammenhängt, weil es führt bei Menschen zur Entlastung und es ist einfach so ein Mythos, dass man damit was triggert.
Das ist, glaube ich, nochmal ein richtig guter Hinweis für einige, die uns auch gerade zuhören.
Ja, das war auch Marcos Tipp. Also wenn ihr denkt, da ist was bei euch in eurem Umfeld, hört er wirklich auf euer Bauchgefühl und fragt nach.
Auch Unterstützungsangebote weitergeben oder Hilfe rufen kann zum Beispiel hilfreich sein. In den Shownotes haben wir euch die zusammen mit Hilfsangeboten, Hinweisen über mögliche Warnzeichen und Tipps für ein mögliches Gespräch verlinkt.
Ja, und Marco hat auch noch was zu sagen an die, die gerade richtig strugglen.
Wenn du gerade den Gedanken hast, dir das Leben zu nehmen, such dir jemanden, dem du vertraust und sprich mit diesemjenigen. Glaube nicht deinen Gedanken. Du bist nicht alleine. Du musst verstehen, auch wenn du in dem Moment gerade denkst, du seist alleine. Du bist es nicht.
Also, wenn ihr selbst betroffen seid, findet ihr in den Shownotes Hinweise, wo ihr jetzt Akuthilfe bekommt. Jenny, ich danke dir sehr für diese Recherche.
Sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das hier ist Y-Kollektiv, der Podcast. In der ARD Sounds App findet ihr noch viel mehr von uns. Abonniert doch am besten auch diesen Kanal, dann verpasst ihr auch nichts. Wenn euch diese Folge gefallen hat, schickt sie einer Freundin, das hilft uns sehr. Ich bin Annika Prigge. Jede Woche hört ihr eine neue Recherche. Bis dahin empfehle ich euch aber noch diesen Podcast. Jedes Mal bei den gleichen Punkten in Streit geraten, die eigenen Leistungen klein machen, eifersüchtig werden. Warum nur? Der Psychologie-Podcast Wie wir ticken von BR und SWR gibt Antworten. Der Podcast nimmt euch lebensnah und wissenschaftlich fundiert mit in die Welt der Psychologie. Passend zur heutigen Folge vom Y-Kollektiv-Podcast geht es in einer Folge von Wie wir ticken darum, wie sich Suizide verhindern lassen können. Was können wir als Freunde tun, wenn jemand in einer Notlage ist? Und warum sind Männer am gefährdetsten? Den Link zu Wie wir ticken findet ihr in den Shownotes. Den Podcast hört ihr jeden Mittwoch exklusiv bei ARD Sounds. Diese Podcast-Folge des Y-Kollektivs wurde produziert vom RBB. Reporterin Jenny Zimmermann. Moderation, das bin ich, Annika Fricke. Redaktion Linda Achtermann und Romy Siegmüller. Produktion Bernd Bechtold.